Guten Morgen zusammen. Wir sind in unserer Gemeinde in einer Predigtreihe. Und diese Predigtreihe nennt sich Schubkraft Weggefährten. Und es geht um den Einfluss, den andere Menschen auf unser Leben haben, auf bestimmte Bereiche unseres Lebens beziehungsweise auf unterschiedliche Art und Weise. Vergangene Woche ging es um das Glück nachahmenswerten Lebens. Das Glück von Menschen oder das Glück für einen selber, Menschen zu kennen, deren Leben nachahmenswert ist. Deren Leben in bestimmten Lebensbereichen oder in bestimmten Entscheidungen uns ein Beispiel gibt, wie es aussehen kann. Uns ein Beispiel gibt, wie man das, wovon man meint, wovon man selber überzeugt ist, auch leben kann in dieser Welt. Und heute geht es um die Entsprechung, nämlich um die Frage, wie können wir selber diese Kunst erlernen, einüben, dass unser eigenes Leben nachahmenswert wird für andere? Wie können wir selber ein Vorbild sein? Und ganz am anderen Ende angefangen oder ganz am Anfang angefangen, geht es in allererster Linie um die Frage, will ich überhaupt ein Vorbild sein oder nicht? Möchte ich, dass mein Leben dazu dient, dass andere Menschen sich ein Stückchen an mir was abgucken können? 3 Beispiele habe ich mitgebracht, 4 Beispiele von Personen, die darauf eine Antwort gefunden haben. Das erste Beispiel, Paul Breitner, Fußballweltmeister von 1974, schrieb 1980 ein Buch, Ich will kein Vorbild sein. Er hat eine ganz klare Antwort darauf gefunden, was er davon hält, für andere Menschen ein Vorbild zu sein oder wenigstens im Bereich Fußball oder wo auch immer er das drauf angelegt hat und worüber er geschrieben hat. Michael Schumacher, 7-facher Formel-1-Weltmeister, sagt Folgendes. Ich möchte nicht empfehlen, mich als Vorbild zu nehmen und die Dinge so anzugehen, wie ich es getan habe. Jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Auch eine Antwort. Ich möchte es nicht empfehlen. Hey, wer es tut, ja, ist selber dran schuld sozusagen. Ich möchte es nicht empfehlen. Sebastian Vettel, 4-facher Formel-1-Weltmeister, sagt von sich selber, Michael Schumacher ist für mich das Vorbild. Und entsprechend seinem Vorbild sagt Sebastian Vettel, ein Vorbild will ich nicht sein. Und ich weiß auch nicht, ob ich dazu tauge. Diese 3 Beispiele, die zeigen uns, oder wenigstens die 2 in der Mitte von Michael Schumacher und Sebastian Vettel, zeigen uns schon ein Stückchen, eigentlich kann man sich das gar nicht aussuchen, ob man Vorbild sein will oder nicht. Man hat ja gar nicht in der Hand, wer das eigene Leben für sich selber als Vorbild nimmt. Michael Schumacher konnte gar nicht verhindern, dass Sebastian Vettel sich ihn zum Vorbild nimmt und entsprechend ihm nacheifert. Also ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich will ein Vorbild sein oder nicht. Man kann vielleicht so weit gehen zu sagen, jeder, der sagt, ich will kein Vorbild sein, ist ein Vorbild, nur vielleicht kein besonders gutes. Wie ganz anders klingt es dann, wenn Paulus, ein Apostel und Gemeindegründer, sagt, im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 17, folgt alle meinem Beispiel. Liebe Brüder und Schwestern, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Also Paulus geht genau auf die andere Schiene und sagt, mein Leben und das Leben all derer, die so leben wie ich, das ist ein Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Jetzt würde ich gerne mit euch ein Stückchen weiter drüber nachdenken. Wie kommen die ersten 3 dazu zu sagen, ich möchte besser kein Vorbild sein? Und wie kommt Paulus dazu, sich, ja, man könnte fast sagen, anzumaßen, zu sagen, Freunde, wenn ihr ein Beispiel braucht und ein Vorbild, hier, ich bin da, folgt mir nach, ja, orientiert euch an mir. Was hindert Menschen daran, vielleicht auch dich und auch mich zumindest, dass wir so überzeugt und überzeugend auftreten. Ich gehe davon aus, dass niemand von uns sagt, Vorbilder per se sind schlecht. Man sollte sich auf keinen Fall Vorbilder suchen. Wir alle sind wahrscheinlich zutiefst davon überzeugt, wenn es gute Vorbilder sind, dann kann was richtig Gutes daraus entstehen. Und vielleicht habt ihr selber auch, so wie ich, in meinem Leben bestimmte Personen vor Augen für bestimmte Lebensbereiche oder für bestimmte Situationen, wo wir sagen, in diesem Moment war er oder sie mir ein echtes Vorbild. In dieser Art und Weise zu leben, in dieser Art und Weise zu denken. Also warum haben wir damit dann Schwierigkeiten, selber zu sagen, ich möchte auch so ein Mensch sein? Ich habe mal 3 Gründe dafür rausgesucht, vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Aber 3 möchte ich mir kurz mit euch angucken. Der erste Grund, eigentlich schon, ja, es geht um die Frage, eigentlich möchte ich schon ein Vorbild sein, aber. Und der erste Grund, ich habe ja zu wenig Erfahrung. Bei Vorbildern denken wir fast automatisch daran, zu sagen, Vorbild kann nur jemand sein, der absolut kompetent ist in dem, was er tut und was er macht. Ein Vorbild kann nur jemand sein, der schon durch alle Krisen hindurchgegangen ist und auf, wer weiß, wahnsinnig langjährige Erfahrungen zurückblicken kann und aufgrund dieser Erfahrung vorweisen kann und sagen kann, Freunde, so macht man's. Richtig. Dahinter steckt eigentlich die Suche da oder das Bestreben danach, perfekt zu sein, keine Fehler zu machen. Und das gilt für Jung und Alt, aber in besonderer Weise, ich gucke jetzt mal alle Jungen an, ja, in besonderer Weise gilt es für die Jungen, dass eine Spielform dieser Aussage, ich habe ja zu wenig Erfahrung, die ist, dass man sagt, ich bin ja noch viel zu jung, was soll ich schon machen? Für wen kann ich schon in meinem Alter oder in meinem Erfahrungshorizont ein Vorbild sein? Wie soll ich schon nachahmenswert sein? Für wen soll das denn gelten? Als Antwort möchte ich euch allen und mir selber auch einen Vers von dem Apostel Paulus an seinen jungen und ja, in manchem wahrscheinlich unerfahrenen Mitarbeiter Timotheus mitgeben. Paulus sagt: Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Ich denke, Paulus formuliert hier sehr bewusst, sei den Gläubigen. Nicht sei den Gläubigen in deinem Alter, in deiner Generation oder sei den Gläubigen, die jünger sind als du, ein Vorbild. Paulus geht davon aus, nicht nur, dass Ältere für Jüngere ein Vorbild sein können, sondern dass der entgegengesetzte Fall auch auftauchen kann und genauso seine Berechtigung hat, dass die Jüngeren nachahmenswert sind für Ältere. Wie soll dann das gehen? Weil die Jüngeren haben ja noch nicht so viel Lebenserfahrung, können nicht auf manche Krisen zurückblicken, haben noch nicht den ganzen Erfahrungshorizont. Nachahmenswert zu sein beginnt in dem Moment, wo jemand Verantwortung für sein Leben übernimmt. Nachahmenswert zu sein bedeutet oder beginnt in dem Moment, wo jemand sagt, soweit wie ich es weiß, soweit wie ich es sehen kann, für den Rahmen, für den ich Verantwortung trage, möchte ich gerne gute Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht im Ungewissen sein, im Mal schauen, nicht im Vielleicht, auch nicht im Später mal, wenn ich so alt bin wie, sondern ich möchte hier und jetzt eine Entscheidung treffen. Ich möchte hier und jetzt beginnen, nach den Überzeugungen zu leben, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Ich möchte Risiken eingehen, die sich aus meiner Perspektive wirklich lohnen. Das macht Menschen nachahmenswert. Das macht Ältere für Jüngere attraktiv im Nachahmenswerten Hinsicht und das macht Jüngere für Ältere attraktiv. Wenn jüngere Menschen anfangen, ihre Kraft und Energie für ihre Überzeugung einzusetzen, ist das nachahmenswert. Können wir uns, ich nehme mich mal mit rein in die ältere Generation, können wir uns tatsächlich eine Scheibe davon abschneiden. Und durchzuhalten und zu wissen, was es einen kostet, das kann nachahmenswert sein für Jüngere, wenn es Ältere nach wie vor tun. Aber vielleicht liegt darin eben auch ein tieferer Grund dafür, nicht so gerne nachahmenswert zu sein. Nämlich darin, dass man erkennt, wenn ich das mache und wenn ich nach meinen Überzeugungen lebe, dann gebe ich ja ein Stückchen meiner Freiheit auf. Dann kann ich ja nicht mich in jedem Moment neu entscheiden, ob ich das jetzt so oder so machen will. Dann habe ich mich ja verbindlich entschieden, es so zu machen, auf diese Art und Weise, in diese Richtung. Dann können mich auch andere sozusagen an meinen eigenen Aussagen messen. Und das kann ein Grund sein, zu sagen, das möchte ich lieber nicht und entsprechend möchte ich auch besser nicht ein Vorbild sein. Vielleicht steckt es dahinter, was Justin Timberlake, ein Künstler, Sänger und mittlerweile auch Schauspieler, sagt. Er sagt, aber ich habe nichts Schlimmes getan. Drogen und Alkohol habe ich nie öffentlich konsumiert, nur privat, wenn keine Kameras dabei waren. Deshalb war ich meinen Fans nie ein schlechtes Vorbild. Hier sehen wir einen Menschen, und ich will gar nicht darüber urteilen, hier sehen wir einen Menschen, der sagt, im Grunde genommen habe ich bestimmte Überzeugungen, nämlich dass Drogen und Alkohol nicht gut sind. Wenigstens für manche. Aber hey, das kann ja nicht so weit gehen, dass ich jetzt im Grunde genommen meine eigene Freiheit beschränken lasse von dieser grundsätzlichen Überzeugung. Das darf doch mein privates Vergnügen, meinen privaten Bereich nicht betreffen, vorbildlich zu leben. Freiheit aufgeben, sich Dinge etwas kosten lassen, um derer Willen, für die man weiß, dass man für sie ein Vorbild ist, oder selbst wenn man es nicht weiß, seinen eigenen Erfahrungsspielraum oder Entscheidungsspielraum ein Stückchen zurückschrauben und zu sagen, es könnte schlecht ankommen, es könnte jemand in den falschen Hals bekommen und deswegen verzichte ich darauf, sowohl öffentlich als auch privat. Das scheint uns richtig schwer zu fallen. Und es klingt fast unmöglich, wenn Paulus schreibt, und hier könnt ihr mal, wenn ihr mitschreibt, die Bibelstelle berichtigen, das ist nicht 1. Korinther 8, 33, sondern das ist 1. Korinther 9, Vers, lasst mich kurz gucken, 22 meine ich. Ja, 1. Korinther 9, Vers 22. Er sagt, ich handle nach folgendem Grundsatz. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick. Und indem jemand so etwas von sich gibt, könnte es sein, dass wir genau darin einen dritten Grund für uns entdecken, zu sagen, dann besser kein Vorbild sein, nämlich wenn wir sagen, wenn das der Anspruch ist, wenn der Anspruch ist, allen immer gerecht zu werden, es allen immer recht zu machen, vielleicht sogar, boah, das kann ich nicht. Unabhängig davon, dass ich es auch nicht will. Wer kann denn sowas schon von sich sagen und von wem könnte man das denn überhaupt jemals behaupten, dass er so lebt? Und wenn wir da ein bisschen drauf rumkauen, dann würden wir vielleicht sogar sagen, Paulus, ganz ehrlich, ne, nimmst du nicht den Mund ein bisschen voll an der Stelle? Hast du es wirklich in jeder Situation allen Menschen gerecht gemacht? Warst du immer in jeder Situation das Vorbild? Schade, dass Paulus nicht hier ist. Ich würde ihn so gern fragen. Aber diese drei Sachen, die könnten Gründe dafür sein, dass wir sagen, wir tun uns schwer damit, unser Leben als nachahmenswert zu betrachten oder unser Leben in diese Richtung entwickeln zu wollen, dass wir nachahmenswert sind. Dieser dritte Grund, der kann eben auch folgende Spielarten haben, ja, dass man sagt, die Ansprüche, die ich empfinde, die kommen tatsächlich aus meinem eigenen Herzen. Da ist dieser Perfektionismus in mir, der sagt, wenn du etwas machst, dann ist da kein Raum für Fehler. Wenn du etwas machst und wenn du dich sozusagen als nachahmenswert in irgendeiner Weise darstellst, dann musst du sicher gehen, dass dir nichts, aber auch wirklich gar nichts passieren kann, was dieses Bild ankratzt. Versagen und Fehler sind keine Option, wenn es um Vorbild geht. Dahinter kann ein dramatischer Perfektionismus stehen. Es kann auch sein, dass ihr diesen Anspruch von anderen Menschen empfindet. Wenn man euch fragt, ob ihr dieses oder jenes machen wollt, wenn man euch um Mitarbeit bittet, wenn man euch darum bittet, dieses oder jenes zu tun, ja, dass ihr, ob berechtigt oder nicht, spielt gar keine Rolle, den Eindruck habt, es wird immer mitkommuniziert, aber ne, dann muss das auch in der und der Weise sein. Ja? Wenn du dich hier vorne hinstellst, Freund, dann achte darauf, Freundin. So und so muss das hier laufen. Ja? Wir haben einen bestimmten Anspruch, dass das hier so läuft. Es kann sogar sein, dass du diesen Anspruch von Gott empfindest. Dass du diesen Satz, seid heilig, denn ich bin heilig, so hörst. Verhalte dich so, weil ich den Anspruch an dich habe. Ich bin ein heiliger Gott. Ich mache keine Fehler. Also, du bist mein Nachfolger, bitteschön. Mach es. Und natürlicherweise, wenn wir einigermaßen ein gesundes Selbstbild haben und uns kennen, dann werden wir unterm Strich sagen, diesem Anspruch genüge ich nicht, kann ich nie und nimmer gerecht werden. Also dann besser ganz die Finger von lassen. Okay, dann vielleicht ein schlechtes Beispiel sein, ein schlechtes Vorbild sein, gut. Aber nicht in die Richtung. Ist das wirklich so gemeint? Und gibt es überhaupt eine Chance, im positiven, im guten Sinne nachahmenswert zu leben und sich auf diesen Weg zu machen? Und was sind Schritte dahin? Ich glaube, diesen Weg gibt es und ich möchte drei Schritte kurz skizzieren. Und ich nehme bewusst skizzieren in den Mund, weil es um Gedankenanregungen geht. Ich kann das nicht in der ganzen Tiefe und Breite und Fülle durchsprechen. Ich kann nicht für jede Lebenssituation von uns genau den Punkt herausgreifen, der für euch relevant ist. Seht es als Gedankenanregung und seht es als im Mindesten Ermutigung, selber weiter darüber nachzudenken und zu fragen, was bedeutet das für mich konkret? Die Kunst einüben, darum geht es. Und der erste Schritt darin, der besteht darin, lerne zu unterscheiden. Lerne zu unterscheiden, woher die Stimmen kommen, die dir sagen, ob du es schaffst oder nicht. Lerne zu unterscheiden, welche Stimmen du hast. Wir leben in einer Kultur, die uns permanent vorschreibt, wie wir zu sein haben. Und darin tritt eine Spannung auf. Auf der einen Seite sagt unsere Kultur, unsere Welt, sei so, verhalte dich so, benimm dich so. Und auf der anderen Seite sagt sie, sei einfach du selbst. Und wir kriegen das nicht zusammen. Ja, ich soll mich so verhalten, ja, ich soll das Beste aus meinen Möglichkeiten machen, ich soll nicht so viel Rücksicht nehmen auf andere, ja, ich soll gucken, wo ich bleibe und dann soll ich selbst sein. Was stimmt denn jetzt? Das sind die Stimmen um uns herum. Dann sind die Stimmen in uns selber, ja, unser eigenes Herz, was uns sagt, entweder du bist schon richtig gut, An dir kann man sich echt ein Beispiel nehmen. Wie du das hinkriegst. Respekt. Klopf dir mal auf die Schulter. Ja? Und du kannst ruhig ein bisschen auf die anderen runtergucken, weil du es schon echt gut hinkriegst. Wir denken an mancher Stelle, das geben wir nicht zu und so wollen wir auch nicht auftreten, höher, als uns selbst gut tut. An mancher Stelle, und vielleicht betrifft uns das viel stärker in einem christlichen Kontext, entstehen die Stimmen in uns, die uns sagen, weißt du was, du bist so schlecht. Du kriegst das sowas von nicht hin. Wenn überhaupt, dann bist du ein schlechtes Beispiel. Ja? Besser du spuckst keine großen Töne. Besser du sagst das nächste Mal nicht zu. Weil guck dich doch an, du hast es vergeigt. Auf dich ist niemand zugekommen hinterher und hat gesagt, Dankeschön, das war ein echt gutes Beispiel für mich. Tja, siehst du, was soll man mit dir schon anfangen? Das können auch Stimmen sein. Ja? Und wenn wir uns an diesen Stimmen ausrichten und orientieren, entweder wir werden sehr arrogant werden oder wir werden zutiefst verzweifelt werden. Und dann gibt es da die anderen Stimmen von draußen, von anderen Menschen, von Geschwistern. Und auch wenn wir uns an diesen Stimmen orientieren wollen, wird genau dasselbe Spiel sein. Wir werden gucken, wer sagt mir, was ich zutiefst hören möchte, dass mein Leben Wichtigkeit hat, dass mein Leben Bedeutung hat. Wer sagt mir, dass ich für ihn nachahmenswert bin, wenigstens in einem Bereich, wenigstens in einer Situation. Wir müssen lernen zu unterscheiden, welchen Stimmen wir trauen können. Und der Stimme, der wir am besten trauen können, ist tatsächlich Gottes Stimme. Und auch da müssen wir genau hinhören. Uns bleibt letztendlich nichts anderes übrig, als Gott zu fragen, immer wieder zu fragen und immer mehr zu fragen, Gott, hilf mir mal bitte auf die Sprünge, hilf mir zu sehen, wie du mich siehst. Was denkst du über mich? Wie siehst du mich? Was sagst du mir? Und welche deiner Wahrheiten gelten für mich in diesem Moment, in dieser Situation, in diesem Lebensbereich? Und da ist es zum Beispiel gut, dass Johannes in einem seiner Briefe sagt, ihr Lieben, versteht ihr, wenn unser Herz uns schmeichelt oder wenn unser Herz uns anklagt, wie gut ist, dass wir nicht auf unser Herz hören müssen, sondern dass Gott größer ist als unser Herz. Und das weist uns schon ein Stückchen die innere Richtung, in die es geht. Es weist uns in die Richtung, dass Gott uns mit uns im Gespräch sein möchte und dass Gott uns, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, auf unterschiedliche Art und Weisen immer wieder vermutlich auf zwei wichtige Wahrheiten hinweisen wird. Die erste Wahrheit ist, du musst dir bewusst machen, Daniel und auch jeder andere, du bist noch nicht fertig. Ja, es gibt in deinem Leben Bereiche, wo du nicht vorbildhaft lebst. Das kriegt vielleicht kein anderer mit. Aber aus meiner Perspektive gibt es Bereiche, in denen du selber versuchst, besser zu sein, als du bist. In denen du versuchst, aus deiner eigenen Kraft heraus anders zu leben und du scheiterst. Oder in denen du aufgegeben hast. In denen du dir die Dinge so erklärst, dass du sagst, ich kann einfach nicht anders, ich bin halt so. Gott hat mich so gemacht. Was soll ich dafür? Was kann ich denn dafür? In denen du die Verantwortung eben wegdelegierst. Dieser große Paulus, der sich selber so als das ultimative Vorbild hinstellt, der sagt genau in diesem Zusammenhang, in dem es um ihn als Vorbild geht, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Und darin, ihr Lieben, liegt eine wichtige Unterscheidung. Oder beziehungsweise es ist wichtig, dass wir genau hinhören, wie Paulus das hier formuliert. Paulus sagt, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Paulus sagt nicht, ich bin gar nichts, was ich sein sollte. Ein wichtiger Unterschied. Wenn wir mit Jesus leben, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, wenn wir das Leben von Jesus für nachlebenswert halten, wenn wir die Art und Weise von Jesus für erstrebenswert halten, dann ist die Folge davon, dass wir uns danach ausstrecken, so zu sein, wie Jesus ist. Dass wir danach fragen, wie können wir in der Art und Weise von Jesus leben? Was bedeutet das konkret? Und weil die Kraft Gottes in uns lebt, wird eine Veränderung bei uns in Gang kommen. Werden bei uns Dinge entstehen, die tatsächlich nachahmenswert sind? Das ist das Kennzeichen eines Nachfolgers. Dass nicht aufgrund dessen, was wir mitbringen und was wir können und was wir schon alles so gut drauf haben, Jesus sagt, okay, jetzt bist du auf dem Level, wo ich dich annehmen kann. Sondern dass Jesus sagt, von Anfang an war meine Gnade und mein Erbarmen das, das dich überhaupt in die Lage versetzt hat, anders sein zu können und anders sein zu wollen. Niemand, der mit Jesus unterwegs ist, hat keinen Lebensbereich, in dem er nicht nachahmenswert ist. Andersrum formuliert, wir alle haben Lebensbereiche, wir alle treffen Entscheidungen, die zutiefst nachahmenswert sind. Ob man die immer mitbekommt oder nicht. Ob andere sich daran ein Beispiel nehmen oder nicht, das spielt dabei gar keine Rolle. Wir sind mit Jesus unterwegs und seine Kraft ist in uns mächtig. Und ja, gleichzeitig stimmt es, dass wir noch nicht die sind, die wir sein sollten. Dass wir immer noch unterwegs sind. Dass wir immer noch veränderungsbedürftig sind, dass wir immer noch aus der Gnade und dem Erbarmen von Jesus leben. Und genau sie sind es, die uns dahin bringen, das Zweite in Augenschein und für uns relevant werden zu lassen, was Jesus uns sagen wird, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, dass Jesus uns ermutigt, strecke dich danach aus. Gib dich bitte nicht zufrieden. Gib den Kampf nicht auf. Paulus schreibt über sich selbst, ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Auch hier wiederum ist ganz wichtig, was Paulus hier schreibt und wie Paulus es schreibt. Er schreibt hier ganz bewusst nicht, ich setze alles daran, von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, damit Jesus letztendlich von mir Besitz ergreift, damit ich letztendlich zu Jesus gehöre. Sondern Paulus schreibt, Jesus hat von mir Besitz ergriffen. In seiner Biografie war das höchst dramatisch. Paulus war Christenverfolger, unterwegs nach Damaskus auf seinem hohen Ross. Und Jesus ist ihm radikal in den Weg getreten und hat ihn von seinem hohen Ross runtergeholt, buchstäblich. Und hat dafür gesorgt, dass Paulus, der aufgrund seiner eigenen Erziehung und aufgrund seiner eigenen Kompetenz nachahmenswert gelebt hat, gar nicht mehr durchgeblickt hat. Jesus hat ihn erstmal mit Blindheit geschlagen und hat ihm den Boden unter den Füßen weggerissen, auf die er bisher sein Leben gegründet hat. Und in diesem Zusammenhang hat Jesus angefangen, von Paulus Besitz zu ergreifen. Und Paulus hat festgestellt, und wenn ihr den Philipperbrief gerade das Kapitel 3 mal durchlest, dann werdet ihr merken, wie sehr seine eigene Biografie in dieses Kapitel hineinspielt. Er sagt, alles, was mir früher wichtig war, das habe ich für Dreck erachtet, weil ich gemerkt habe, dass mir etwas viel Größeres, etwas viel Besseres verheißen ist in der Nachfolge von Jesus. Und deswegen habe ich meine eigene Freiheit gern aufgegeben. Um der Freiheit willen, die ich in Jesus habe. Um dessen willen, dass ich Jesus erkenne und mehr von ihm in seinem Leben mich widerspiegelt. Und das ist mir so wichtig geworden, das ist so ein treibendes Motiv in meinem Leben, dass ich alles daran setze. Und dass ich mir wünsche, dass jeder Lebensbereich davon durchzogen wird. Und das ist auch die Ermutigung, die Jesus uns mitgeben wird. Verstehst du, meine Kraft lebt doch in dir. Du hast doch Ja zu mir gesagt. Lass doch meine Kraft wieder neu in dir zur Entfaltung kommen. Lass doch diesen Lebensbereich, in dem du den Kampf aufgegeben hast, lass doch diesen Lebensbereich, in dem du aus deinem eigenen Perfektionismus herauslebst, Lass doch diesen Lebensbereich, in dem du dich von Stimmen von anderen Menschen um dich herum leiten lässt in deinen Entscheidungen, ein Lebensbereich sein, der von meiner Gnade neu erobert wird. Lass dein Herz neu von meiner Gnade erobern. Und in dir wird der Wunsch entstehen, nicht so zu bleiben, wie du bist. In dir wird dieser heilige Antrieb entstehen, dass etwas anderes möglich wird. Die Sehnsucht, nicht so zu bleiben, wie man ist, das ist das wichtigste und das stärkste Kennzeichen von Menschen, die nachahmenswert leben. Und manchmal werden die Veränderungen sehr spektakulär sein, vielleicht so wie im Leben von Paulus. Und manchmal werden sie sehr unspektakulär sein und vielleicht für manch andere nicht wahrnehmbar und vielleicht auch für manche nicht nachvollziehbar. Wir werden manchmal, so wie jemand es ausdrückte, Heilige der Unscheinbarkeit sein. Heilige, die sich an Jesus ausrichten, aber wo sich das in einer unscheinbaren Art und Weise im Leben widerspiegelt. Und durch diejenigen, die sich die Mühe machen, bei uns genau hinzugucken und unsere Motive einmal zu erfragen, unsere Biografie anzugucken, zu fragen, warum bist du so, wie du bist, die werden erkennen, dass tatsächlich ganz viel Nachahmenswertes drin ist. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, was diesen Punkt verdeutlicht. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann guckt ihr die allermeiste Zeit während der Autofahrt durch die Frontscheibe. Und die Frontscheibe ist ganz bewusst sehr breit gebaut, dass ihr nämlich und wir alle einen möglichst breiten Blick auf das richten können, in die Richtung, wohin wir fahren. Wir sollen einen möglichst guten Blick haben auf das Ziel, worauf wir uns hinbewegen. Der Rückspiegel und die Außenspiegel, die wir haben zur Orientierung, wo wir herkommen und wer hinter uns herfährt und so weiter, die sind im Verhältnis dazu viel, viel kleiner. Und entsprechend ist es viel wichtiger, uns darauf auszurichten, wo möchte ich eigentlich hin? Was sagt mir Jesus im Moment? Wie kann ich mit Jesus neu im Gespräch sein? Wie kann diese Unzufriedenheit, die ich vielleicht in mir spüre, eine heilige Unzufriedenheit werden? Das ist die Frontscheibe. Und nicht so wirklich wichtig oder viel weniger wichtig ist, wo komme ich eigentlich her und wer folgt mir nach? Und für wen bin ich denn schon ein Vorbild? Manchmal ist es wichtig, aber viel wichtiger ist es, nach vorn zu blicken. Und wir würden gerne in diesem Gottesdienst jetzt gemeinsam nach vorn blicken. Einmal durch ein Lied, was wir miteinander singen werden. Dieses Lied heißt "Führ mich an dein Kreuz". Und in diesem Lied heißt es sehr, sehr bewusst, alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir nichts mehr. Führ mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Und das kann tatsächlich jetzt in diesem Moment, in der Situation, in der du bist, wo auch immer du herkommst und was auch immer sich gerade abspielt in deinem Leben, ein Moment sein, wo du sagst, Jesus, ja, ich möchte es anerkennen, ich habe es immer wieder nötig, dass deine Gnade mich erreicht. Ich habe es immer wieder nötig, dass mich deine Vergebung ganz und gar umgibt. Ich bin noch nicht der, der ich sein sollte. Aber ich bin auch nicht nichts, was ich sein sollte, sondern deine Gnade hat mich erfasst und hat mich ergriffen und deine Kraft hat begonnen, in mir zu leben. Und das kann mir den Mut geben, nach vorn zu gucken. Das werden wir miteinander singen und im Anschluss werden wir miteinander Abendmahl feiern. Und vor dem Abendmahl werde ich beten und dann noch zwei vielleicht Hilfen geben für euch, wie ihr in einer bestimmten Perspektive oder wir miteinander das Abendmahl feiern können.